die Presse.
Es ist eine lange Liste an Begünstigten, die der Gute Rat heute veröffentlicht hat. 50 Menschen aus ganz Österreich hatten sich ja 6 Wochen lang darüber beraten, was mit den 25 Millionen Euro passieren soll, die die Erbin Marlene Engelhorn aus ihrem Vermögen stiften will. Ja, das sind 77 Vereine, Thinktanks und Organisationen, die da am Ende ausgewählt wurden, und zwar aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Bildung, Integration, Pflege, Wirtschaft, Sport und Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Darunter ist etwa auch das linke, von der Arbeiterkammer mitfinanzierte Momentum-Institut sowie die globalisierungskritische NGO ATTAC, aber auch kirchennahe Einrichtungen von Caritas und Diakonie. Sie alle sollen nun zwischen 40.000 und 1,6 Millionen Euro auf mehrere Jahre aufgeteilt erhalten. Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt gleich mit meinem Kollegen Aloysius Wittmann aus dem Wirtschaftsressort der Presse. Er hat sich die Liste des Guten Rates genauer angesehen und wird mir jetzt gleich sagen, warum sie so besonders polarisiert. Hallo Luis, schön, dass du da bist.
Hallo.
Man hat ja irgendwie mit einem großen Wurf oder einer größeren Idee gerechnet, die dahinter stecken könnte, hinter diesem guten Rat. Das Ergebnis überrascht jetzt aber einerseits mit seiner Kleinteiligkeit und andererseits aber auch mit seiner Erwartbarkeit, oder?
Ja, ich finde schon, also 50 Leute, sehr unterschiedlicher Herkunft. Man konnte fast erwarten, dass am Ende ein Kompromiss so aussieht, dass einfach eine lange Liste an Organisationen dasteht, wo jeder irgendwas für sich findet.
Jetzt soll die Stimmung bei der Pressekonferenz angespannt gewesen sein, weil vielleicht manche auch gedacht hätten, der Beteiligten, da werde irgendwie ein klareres Ergebnis rauskommen. Kannst du das auch so?
Also ich hatte, ich war digital dabei. Mhm. Ich konnte leider nicht physisch hingehen, weil ich gleich im Anschluss einen Termin hatte. Es gab ein bisschen eine Diskussion im Anschluss. Also es gab Leute in der Audienz, ob das Journalisten waren oder nicht, weiß ich nicht, die das Ergebnis kritisiert haben, weil sie gerne ein anderes gesehen hätten. Zum Beispiel das Aufsetzen einer Stiftung, die sich dann längerfristig dem Thema Vermögensungleichheit oder so widmen kann. Deshalb, das Atmosphärische kann ich jetzt nicht wiedergeben. Das Podium,
aber das klingt ja schon ein bisschen nach, wenn es da kritische Stimmen gab, schon vor Ort.
Aber wenn ich noch sagen will, es ist einfach ein Thema, das, ich glaube, das sehen wir auch, dass wir jetzt einen Podcast machen, das sehen wir auch auf den Webpages, das ist ein Thema, das die Leute auch sehr interessiert. Also ich glaube.
Ja klar, ich glaube, die Geschichte, dass jemand 25 Millionen Euro seines Privatvermögens vergibt, ist einfach eine, die alle irgendwie interessiert. Jetzt habe ich es im Einstieg schon gesagt, 77 Organisationen werden da jetzt bedacht. Wer bekommt denn da jetzt aller Geld und wie viel?
Da ist querbeet einiges drin, vielleicht die größten Brocken. Da geht fast 1,6 Millionen Euro gehen zum Beispiel ans Neunerhaus, das ist Hilfe für Obdachlose. Der Naturschutzbund Österreich für den Freikauf von Flächen bekommt mehr als 1,6 Millionen. Dann geht auch viel Geld, jeweils mehr als 1 Million, an das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut und an die globalisierungskritische NGO ATTAC Österreich. Aber es gibt auch sehr viele kleine Beträge, die vergeben worden sind für ganz konkrete Initiativen. Zum Beispiel der kleinste Betrag sind ungefähr 41.000 Euro. Die gehen an den Suppenbus, den Canisibus der Caritas der Erzdiözese Wien. Und ja, ein streitbarer Name findet sich auch in der Liste. Mhm. Und das ist die Stiftung Kommun des Ehepaars Born-Mehner,
die gerade in den vergangenen Wochen in der ganzen Causa Schilling ständig in den Schlagzeilen auch waren. Jetzt freut natürlich die Begünstigten, dass sie hier Geld bekommen haben. Ich habe auch gesehen, auf den sozialen Netzwerken, so wie auf X, gibt es auch viele kleinere Organisationen, die sich jetzt zu Wort melden. Sie danken und sagen schön, dass unsere Arbeit hier gewürdigt wurde. Aber es gibt natürlich auch Kritiker und gerade die von dir genannten Großen sind natürlich da besonders einmal im ersten Moment, neben vielleicht den Born-Mehners, im Fokus. Deswegen jetzt auch nochmal an dich, wieso bekommen Momentum-Institut und ATTAC Österreich, um jetzt mal zwei rauszuholen, gleich jeweils so viel Geld? Die sind ja auch grundsätzlich sehr große Organisationen, die ohnehin auch recht viel unterstützt werden.
Also ich war unlängst einmal, also ein paar Wochen her, bei einem Hintergrundgespräch des Guten Rates und da ist uns erklärt worden, dass der Gute Rat wird sehr eng von Expertinnen und Experten betreut, auch wenn es darum geht, den möglichen Impact, also den Einfluss von gewissen Summen bei gewissen Organisationen abschätzen zu können. Und um es ganz einfach zu sagen, es bringt nichts, wenn ich einem kleinen privaten Sportverein, der vielleicht ein Jahresbudget von wenigen 1.000 Euro hat, 1 Million gebe. Mhm. Und es bringt auch wenig, wenn ich einer Organisation mit 1 Millionen Budget wenige 1.000 Euro gebe. Und diese Beträge ergeben sich einerseits aus der Priorisierung, also aus den Präferenzen, den Prioritäten der Ratsmitglieder, aber vor allem auch aus der Größe dieser Organisationen heraus. Also die haben halt einfach versucht, Beträge zu finden, die dort weder überfordern, aber nicht so klein sind, dass sie keinen Unterschied machen.
Verstehe. Was ich auch gesehen habe, ist, dass wenn man zusammenzählt, die Einrichtungen, die unter der Dachmarke Diakonie oder Caritas versammelt sind, auch diese beiden kirchennahen Organisationen recht viel Geld bekommen.
Ich glaube, du hast ja schon gesagt, das Ergebnis polarisiert, vor allem die Großen. Ich glaube, es würde noch viel mehr polarisieren, wenn weniger Initiativen noch mehr Geld bekommen hätten, weil, wie schon eingangs gesagt, ist einfach offensichtlich für alle, die da waren, etwas dabei. Und dann muss man noch dazu sagen, es gab ja Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen, die hatten jeweils 4 Millionen Euro, die sie verteilen konnten. Die haben dann per Konsensprinzip, also wenn irgendjemand mit irgendeinem Vorschlag gar nicht leben konnte, konnte er das sagen. Dann wurde versucht, von anderer Seite diesen Einwand auszuräumen. Wenn das nicht gelungen ist, sind diese potenziellen Empfänger von der Liste verschwunden. So haben praktisch diese Arbeitsgruppen diese 4 Millionen Euro verteilt und dann waren am Ende noch mehr als 3 Millionen Euro übrig und die wurden dann auf die 50 Ratmitglieder verteilt, sodass die jeweils individuell
genau. Nochmal.
Das heißt, da hat wirklich jeder die Möglichkeit gehabt und jeder die Möglichkeit gehabt, am Ende mindestens ein Projekt, auch ein Herzensprojekt, wenn man so will, zu fördern. Und deshalb dieses Sammelsurium.
Und deswegen glaube ich auch der Grund, dass es teilweise nicht gerade Summen sind. Also es ist dann wirklich, weiß ich nicht, 500.000, 24 oder so, weil eben individuell dann auch noch drüber gestreut wurde. Wir haben uns auch die Top 10 der Begünstigten noch genauer angesehen. Da befinden sich zum Beispiel auch der Verein Achenoa darunter, der sich für den Erhalt von vom Aussterben bedrohter Pflanzen einsetzt, aber auch die Teach for Austria GmbH, der Clarks-Verband zur Durchsetzung von Diskriminierungsopfern oder der Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-BetreuerInnen. Sie alle bekommen zwischen 500 und 900.000 Euro. Ja, und die erwähnte, immer wieder in Kritik stehende, erst 2021 gegründete Bundesstiftung Kommun des Ehepaares Born-Mehner erhält 100.000 Euro. Das Ergebnis des Guten Rates steht übrigens schon seit dem 9. Juni fest. Man hat sich aber innerhalb des Organisationskomitees dazu entschieden, es erst eine Woche später zu präsentieren oder zu veröffentlichen, auch aus Sorge, die EU-Wahlen würden die Aufmerksamkeit auf das Thema komplett überdecken. Jetzt haben wir die Ratsmitglieder schon so erwähnt. 50 Menschen waren das, zwischen 16 war, glaube ich, der jüngste und 85 die älteste Person. Vielleicht zuerst noch zur Frage, wie sind die eigentlich ausgewählt worden? Also sind die wirklich repräsentativ für die österreichische Bevölkerung?
Das ist interessant. Ich glaube, das ist, wenn man so will, der spannendste Aspekt an dem ganzen Projekt. Also 25 Millionen zu verteilen ist natürlich ein Hinschau, ein Aufreger, aber in Wahrheit sind 25 Millionen
nicht so viel Geld.
Nicht so viel Geld, dass sie die Welt verändern können. Aber dieses Beteiligungsprojekt hat sehr viel Geld investiert, dass das wirklich ein nahezu repräsentatives kleines Österreich da zusammenkam, weil man einfach aus der Erfahrung wusste, da wurden auch Expertinnen geholt, man wusste aus Erfahrung, dass diese Teilnahme, ein ganzes Wochenende da mitzumachen, vielleicht Pflegeverpflichtungen, Betreuungsverpflichtungen zu Hause zu lassen, die Reise anzutreten, man hat sich in Salzburg getroffen, man kam aus Wien, aus dem Burgenland, aus Vorarlberg, das überfordert die zeitlichen und budgetären Ressourcen von manchen Teilen der Gesellschaft und das hat man hier zu kompensieren versucht und so ist es halt gelungen, indem man zum Beispiel eben Betreuungskosten übernommen hat, Pflegekosten übernommen hat, Hotels bezahlt hat, ist es gelungen, tatsächlich eine relativ repräsentative Gruppe zu finden. Es kann sagen, guter Rat kostet.
Genau, der Spruch, der blöde gute Rat ist teuer, der kommt einem natürlich irgendwie jetzt öfter über die Lippen. Gut, das heißt, es wurde viel Zeit und Geld auch schon aufgewendet, um da ordentlich auszuwählen, wer die 50 sein sollen. Jetzt gab es im Nachgang aber auch noch Kritik, dass da vielleicht auch zu gewissen Institutionen ein Naheverhältnis gab. So soll zum Beispiel die Projektleiterin des Guten Rates früher Fundraising für das Moment-Institut gemacht haben.
Natürlich sieht es ein bisschen eigen aus, wenn Frau Engelhorn ist dem Momentum-Institut zum Beispiel ein gern gesehener Gast. Und da gibt es eine gewisse weltanschauliche Nähe, keine Frage. Aber Frau Engelhorn hat sich, also wenn sie da Einfluss ausgeübt hat, dann nicht, weil sie das aktiv gemacht hat, sondern vielleicht, weil irgendwelche Ratsmitglieder dachten, nachdem Umverteilung ein Kernanliegen der Frau Engelhorn ist, die dieses Geld zur Verfügung stellt aus ihrem Erbe, dann müssen wir in die Richtung gehen. Aber sie hat sich da wirklich rausgehalten.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ganz wichtig. Sie war auch nicht mal bei der Pressekonferenz da und sie war vor allem nicht eingebunden. Das ist wirklich wichtig, glaube ich, zu betonen, in diesen Gruppenmeetings in Salzburg, wie du gerade gesagt hast, in den Diskussionen. Sie war nicht eine der 50, weil das manche vielleicht glauben könnten, sondern sie, um das auch hier nochmal einmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, sie ist ja Nachfahrin eines der Gründer des Chemiekonzerns BASF und sie wollte einfach dieses Erbe von 25 Millionen Euro gerecht verteilen und deswegen sage ich jetzt mal hier auch allen Kritikern, was regt euch auf? Im Grunde darf die doch mit ihrem Geld machen, was sie will, oder?
Sehe ich auch so. Also wie bei allen Medienspektakeln kann es einem am Nerv gehen, wenn da ein großer Tamtam rundherum gemacht wird, aber es ist natürlich ihr gutes Recht und die Projektleiterin vom Guten Rat, die hat bei dem Hintergrundgespräch, das ich schon angesprochen habe, da habe ich sie gefragt, ob das Vorbildfunktion hat. Es gibt ja dieses Tax-Me-Now-Netzwerk, das unter anderem von der Frau Engelhorn ins Leben gerufen worden ist. Es gibt ja doch eine Handvoll Millionäre, Milliardäre, die dafür sind, eine gerechtere oder eine gleichere Vermögensverteilung herzustellen. Und dann habe ich gefragt, ob sich da schon Leute gemeldet haben. Eine sehr konkrete Antwort habe ich nicht bekommen, weil die Leute, die sich da mutmaßlich gemeldet haben, natürlich das diskret gemacht haben. Aber ja, offensichtlich ja, ob die jetzt aus diesem Netzwerk herauskommen und eh schon
angedockt denken, haben oder ob das ganz neue sind.
Ja, es kann auch sein, weil es gibt ja zum Beispiel Philanthropie ist ein großes Ding in den USA zum Beispiel und es ist ja auch groß über den Guten Rat in den USA zum Beispiel berichtet worden. Also ich glaube, das Ziel dieses Projektes ist es weniger, vielleicht können wir da noch drüber sprechen, weniger dieses Herzensanliegen von Verteilungsgerechtigkeit, Vermögensbesteuerung von der Frau Engelhorn jetzt voranzutreiben, sondern auch einen praktisch superreichen oder sehr reichen Personen einen Guide zu geben, wie man demokratisch, ohne selbst Einfluss zu nehmen, Geld rückverteilen kann.
Wir haben gerade gesagt, sie darf doch eigentlich machen, was sie will damit. Also wenn man gerade jetzt von einem liberalen oder wirtschaftsliberalen Standpunkt auf diese ganze Thematik blickt, dann gibt es da, glaube ich, ganz viele Gedanken dazu. Auf der einen Seite das, was wir gesagt haben, eigentlich sollte man doch als liberal denkender Mensch der Meinung sein, die darf damit tun, was sie will. Auf der anderen Seite ist gerade aus dieser wirtschaftsliberalen Ecke auch sehr viel Kritik gekommen. Auch bei uns in der Presse gab es den ein oder anderen kritischeren Gastkommentar, obwohl man immer dazu sagen muss, wir haben immer betont, wir finden es grundsätzlich beachtenswert, wenn jemand bereit ist, sein Vermögen zu stiften. Aber gerade diese Forderung nach Tax Me Now, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, was auch immer, wobei Schenkungssteuer gibt es ja insofern, stehen halt viele kritisch gegenüber. Wie kann man das jetzt einordnen?
Also ich würde es so versuchen. Die Frau Engelhorn, was sie sehr geschickt macht, ist, sie kritisiert diese Machtposition, die sie qua ihres Erbes hat, nutzt sie aber gleichzeitig, um praktisch ihren Überzeugungen Ausdruck zu verleihen und dafür zu kämpfen, was sie für richtig befindet. Einfach, dass der Staat sich letztens das Geld der Reichen zu einem Teil zumindest schnappt. Nicht das Haus von der Oma, sondern einfach das, was ihrer Meinung nach Überreichtum ist, was ihrer Meinung nach ungerechtfertigt ist. Das heißt, das ist eigentlich sehr geschickt. Also sie kritisiert, dass Leute in diese Machtposition kommen, nutzt diese Machtposition aber, weil sie schon hat, für ihre Zwecke. Die häufigste Kritik, die wir geäußert haben, ist eine inhaltliche Kritik an ihren Positionen bezüglich Erbschaft und Vermögenssteuer natürlich. Und da gibt es unterschiedliche Positionen. Da muss man sich, egal wer man ist, dieser Kritik auch stellen. Da gibt es Argumente für und wider. Sie ist natürlich qua ihres Erbes in einer sehr sichtbaren Position. Sie kann solche Projekte wie den Guten Rat auf die Beine stellen. Sie kann ihrer Forderung nach Vermögensbesteuerung, Erbschaftsbesteuerung Nachdruck verleihen. Das macht sie natürlich noch nicht zu einer Steuerexpertin. Also da.
Ja, man muss natürlich auch sagen, der Gute Rat ist also vielleicht mal das, was ich am Anfang auch gemeint habe, diese Idee, da kommt was Großes, ein Wurf, führt vielleicht auch dahin zurück, dass man sagt, gut, das ist jetzt schön verteiltes Geld, aber diese Idee, eine sinnvolle Art von Erbschafts- und Vermögenssteuern einzuführen, hat ja der Gute Rat auch nicht umgesetzt.
Ja, ich habe schon gesagt, das war ja nicht das Ziel. Also der Gute Rat war ja wirklich die Antwort zu sagen, der Staat schnappt sich's nicht, dann mache ich es halt selber. Aber weil ich nicht das wie andere Reiche machen möchte, indem ich einfach praktisch meinen Vorstellungen entsprechend finanziere, was ich für gut halte, versuche ich es halt auf eine demokratische Art und Weise zu machen.
Aber hätte sie nicht noch irgendwas anderes machen können, mit dem das Geld dafür zu nützen, zu sagen, ich weiß nicht, ich organisiere eine Riesenkonferenz, die sich um diese Thematik beschäftigt, oder Wirtschaftsforscher, die in ein Zimmer gesperrt werden und sie dürfen erst rauskommen, wenn es eine Lösung für das gibt, was man dann hinknallen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, dass sie nicht Politikerin ist und dass es immer noch schwer wäre, dann Mehrheiten zu finden und so.
Ich persönlich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint natürlich, aber man hätte diese 25 Millionen auch für Lobbyarbeit nutzen können.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Das ist die Frage wiederum, wer da begünstigt gewesen. Ja. Genau. Jetzt habe ich Politik schon angesprochen. Jetzt gibt es einige kritische, aber auch, glaube ich, ein bisschen witzig gemeinte Kommentatoren, die Marlene Engelhorn schon in einer Partei und natürlich vermutlich eher einer Partei des linken Spektrums bald zulaufen sehen. Wieso ist das so, dass man in Österreich nicht sein Vermögen spenden kann und sehr öffentlichkeitswirksam, wie wir schon gehört haben, dafür für dieses Projekt doch laufen darf, ohne dass einem dann jemand gleich wieder in ein politisches Eck tut?
Ich glaube, es liegt einfach daran, es gibt gewisse Themen, das sind halt einfach Schwerpunktthemen in gewissen politischen Spektren. Also wenn meine oberste Priorität Umweltschutz und Klima ist, dann fühle ich mich vielleicht den Grünen am ehesten verwandt und bin das vielleicht auch in der Fremdwahrnehmung. Wenn Themen wie eben also die rein materielle Ungleichheit, Besteuerung von Arbeit, Arbeitszeit und diese Themen mir ein großes Anliegen sind, dann bin ich vielleicht tatsächlich den Roten am nächsten, weil es halt zumindest oft diejenigen sind, die diese Themen am lautesten trommeln.
Natürlich, oder der KPÖ mittlerweile, muss man auch sagen.
Genau.
Fast schon wieder mehr eigentlich, weil sie fast noch lauter trommelt.
Das stimmt. Insofern, glaube ich, ist es irgendwo auch verständlich. Aber es gibt ja auch Leute, die... Also man muss schauen, wahrscheinlich ist es auch möglich, einfach da beharrlich an seinen Positionen zu bleiben und sich von keiner Partei vereinnahmen zu lassen. Man kann auch nicht daran ändern, wenn eine gewisse Partei am lautesten Yes schreit, wir supporten das, dann
ja, klar.
Kann man sich dieser Nähe vielleicht auch gar nicht erwehren.
Ich weiß noch, ich habe gar nicht geschaut. Ich glaube, Aussendungen und Rückmeldungen von Parteien gab es aber bis jetzt, glaube ich, noch keine.
Also als ich ins Studio gekommen bin, habe ich auch noch keine gesehen.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke.
Dankeschön.
Und damit sind wir fast am Schluss. Ein paar Ergänzungen noch. Marlene Engelhorn hat bisher über ihre berufliche Zukunft nur gesagt, dass sie plane, ins Erwerbsleben einzusteigen. Und dass sich die Parteien bisher noch nicht gemeldet haben zu dieser Verteilungsliste des Guten Rates, das mag in erster Linie daran liegen, dass es nach dem Fast-Aus der Bundesregierung am Montag innenpolitisch gerade doch ein bisschen anderes zu tun gibt. Unser Gespräch haben wir übrigens am 18. Juni um 15 Uhr aufgenommen. Ja, und den Link zur genauen Liste der Begünstigten des Guten Rates finden Sie so wie den Text von Aloysius Wittmann aus der Presse in den Shownotes dieser Folge. Und sollten Sie immer noch nicht so wirklich einen Durchblick haben in dem großen Krach zwischen der ÖVP und den Grünen in Sachen Renaturierung, empfehle ich Ihnen, die gestrige Folge meiner Kollegin Christine Meierhofer nachzuhören. Sie hat den Verfassungsexperten Peter Busjäger angerufen, den am Montag vermutlich die halbe Republik um Rat gefragt hat. Und dann hat sie auch noch mit unserem Innenpolitikkollegen Klaus Knittelfelder gesprochen. Für heute sage ich nur mehr Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.